Sphärraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonder Business Club und Jung. Nathalie, du hast ja Architektur studiert, oder?
Ja, vor sicherlich über 20, 25 Jahren.
Und du kennst auch viele Architektinnen, oder?
Ja, so ein paar.
Wer ist denn hier für dich ein Vorbild?
Da gibt es richtig viele tolle Architektinnen, die mir da einfallen würden. Aber eine fällt mir ganz besonders ein, weil ich 5 Jahre mit ihr zusammengearbeitet habe und weiß, wie sie tickt und ich weiß, wie Klartext sie sprechen kann und weiß, dass sie das, was sie tut, mit ganz viel Leidenschaft und Kompetenz tut. Und genau diese Dame ist heute unser Gast.
Das muss doch Barbara Pussinke sein.
Ja, das ist Barbara Pussinke. Schön, dass du da bist, liebe Barbara.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Herzlich willkommen, liebe Barbara, und herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Nathalie Bräuninger.
Und mein Name ist Anna Sebizek. Wie schön, dass ihr uns heute zuhört.
Liebe Barbara, lass mich dich kurz vorstellen. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Also ich habe mich auf die wichtigsten Punkte konzentriert. Du bist eine der 9 geschäftsführenden Gesellschafter bei RKW Architektur Plus, bist in Polen geboren, hast an der TU Warschau studiert und an der Kunstakademie Düsseldorf und hast 87 bei RKW angefangen. RKW ist ein absoluter Allrounder, schon lange im Geschäft und du bist eine Frau mit ganz vielen Facetten und ganz vielen Leidenschaften. Da fällt es sehr schwer, sich auf ein Thema zu fokussieren, deswegen machen wir heute so ein bisschen so einen Rundumschlag quer durch deine Welt. Ich glaube, die Leidenschaft ist auch der rote Faden, an der man es vielleicht festmachen kann und an der wir uns vielleicht heute entlanghangeln können. Lass uns mal mit deinem Werdegang anfangen, weil du viel schon mit mir darüber gesprochen hast und ich das sehr beeindruckend finde. Dein Weg von Warschau nach Deutschland, ohne ein Wort Deutsch. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie das war und welche Momente dich nachhaltig geprägt haben in deiner Karriere.
Gerne. Das ist natürlich tiefe Vergangenheit aus dem heutigen Blickwinkel, aber gerne erzähle ich 2 Worte dazu. Ich habe in Warschau Architektur studiert und Warschau bzw. Polen war damals ähnlich wie DDR abgeschirmt von der Rest der Welt. Und das waren wir Architekten auch. Also zu uns kamen keine Trends oder keine neue Projekte, so wie wir, kein Internet, keine ausländische Presse. Und somit haben wir natürlich uns mit der Architektur in Polen beziehungsweise über die Trends, mit den Trends beschäftigt. Und die Architektur der 70er Jahre, Warschauer Architektur der 70er Jahre, ist eine von den besten aus meiner Sicht, also von den qualitativ besten Beispielen für diese Denke. Und ja, mein Studium war sehr turbulent, mit viel Spaß, viel Freude. Wir haben auch ein Theater gegründet, wir Architekten, wo ich Gitarre gespielt habe. Ja.
Okay.
Und mit dieser Gitarre bin ich 78 nach Deutschland gekommen, und zwar nach dem Kniefall von Brandt. Das war eben diese ganz wichtige Geste, von der politischen Geste aus der deutschen Regierung, eben sich vor dem Denkmal zu verneigen. Und danach gab es Entspannung zwischen beiden Ländern und wir Architekten und andere Studenten dürften dann ausreisen. Also dürften Praktika belegen im westlichen Ausland. Und das ist mir auch zuteil geworden und so bin ich nach Deutschland gekommen.
Okay. Ohne Deutsch zu sprechen.
Ohne Deutsch zu sprechen, ja, das war jetzt, ich sollte eigentlich nach Paris, weil ich hatte französisches Gymnasium besucht in Warschau, habe fließend Französisch gesprochen und sollte nach Paris fahren, um da zu praktizieren. Und leider ist das quasi nicht zustande gekommen. Und anstatt nach Paris durch Düsseldorf und durch Essen zu fahren mit dem Zug, musste ich in Essen aussteigen und habe alle in Französisch angesprochen in Deutschland, weil ich dachte, Fremdsprache ist gut, dann ist das eben Fremdsprache.
Okay. Und wie kamst du dann zu RKW?
Ja, zu RKW kam ich durch meinen Kontakt zu meinem Landsmann, der bei RKW auch große Karriere gemacht hat und war auch ein Stern, Architekt Wojtek Grabianowski, den ich wirklich sehr gut in Erinnerung habe. Der ist schon ausgeschieden, aber der sagte, ja, der hat meine Zeichnungen gesehen und ich habe mit meinem Mann ein Büro betrieben in Essen. Ich war selbstständig mit meinem Ex-Mann und da hat der Wojtek gesagt, komm doch zu uns, ich kann dich gut unterbringen und ich kann dich gut gebrauchen.
Und Barbara, wir haben jetzt schon ein bisschen über Sprachen gehört und über deinen Weg nach Deutschland, über Musik. Für welche Themen brennst du denn noch? Also wo geht dein Herz auf, wo bist du nicht zu bremsen?
Ja, das ist Musik, genau, aber deswegen, weil mein Onkel in Warschau war Dekan der Musikhochschule und ich bin quasi während des Chopins-Wettbewerbs 1955 im Konzertsaal zur Welt gekommen, quasi.
Oh, okay.
Das heißt, wenn ich zur Welt gekommen wäre, hätte ich mein Leben lang ein Ticket umsonst für die Konzerte, aber meine Mutter ist mit mir dann zur Klinik gefahren. Und ich habe die Chopin-Wettbewerbe und das ganze Musikleben im Hause meines Onkels erlebt. Martha Argerich, Fuzung, alle, die da Stunden genommen haben. Auch Christian Zimmermann habe ich kennengelernt als Kind. Insofern, Musik ist meine große Leidenschaft, klassische Musik, ja.
Auch immer noch heute?
Ja. Absolut.
Und dann hast du ja bei RKW angefangen und 87. Wie war der Weg so bis nach oben? Wie wird man geschäftsführende Gesellschafterin?
Es
gibt ja nicht viele Büros, wo tatsächlich eine weibliche Führung in der Architekturlandschaft ist.
Das ist eine schwierige Frage, weil man das nicht plant. Ich habe ja meine Karriere nie geplant. Also das habe ich nicht irgendwo so als Plan, als Businessplan meines Lebens gesehen, sondern ich habe von Anfang an, von dem ersten Tag bei RKW, versucht mich zu engagieren. Also engagieren von der Zeit her. Ich hatte schon eine Tochter zu dem Zeitpunkt, die ich natürlich mitzubetreuen hatte mit meinem Mann. Aber ich habe einfach versucht, tagsüber im Büro zu arbeiten und nachtsüber in meinem Atelier zu Hause zu arbeiten für RKW-Projekte. Also mit anderen Worten, ich habe nicht, also diese Work-Life-Balance, worüber wir da so sprechen immer, das ist so relativ, ne? Das heißt, man muss schon, oder ich habe das so ausgeübt, dass ich wirklich pausenlos gearbeitet habe und trotzdem meine Familie, meine Tochter betreut und mich um meine Familie gekümmert. Aber frag mich nicht, wie ich das gemacht habe heute. Also heute denke ich, vielleicht hätte ich das mit dem Anspruch, was wir heute in unseren Büros haben, hätte ich das nicht geschafft.
Zum Anspruch ein ganz anderes Thema, aber eben auch ein Thema, was dich ja sehr leidenschaftlich bewegt, würde ich gerne auf die Nachhaltigkeit zu sprechen kommen. Wie ist das da? Hat das schon immer so eine große Rolle für dich gespielt oder gab es da einen Aha-Moment oder irgendein besonderes Erlebnis, weswegen du dich dafür so stark einsetzt?
In meinem Studium nicht, in Warschau, das war nicht das Thema damals. Das ist zwar sparsames Leben gewesen, nicht konsumorientiert, insofern sehr nachhaltig. Aus heutigen Sichtpunkten, das ist, also alle Verpackungen in den Läden waren aus der Pappe, Graupappe, es gab kein Plastik, nichts. Insofern war das sehr nachhaltige Wirtschaft und das war aber nicht ein Thema für mich in meinem Architekturstudium. Erstmal bei RKW, so um 2016 haben wir angefangen, in einem kleinen Kreis, Frauenkreis, uns darüber Gedanken zu machen, dass das jetzt ein höchste Zeit ist, um nachhaltige Materialien zu identifizieren. Das heißt, wie können wir der Verbrauch der nachhaltigen Materialien im Büro fördern? Und damit hat das angefangen, mit nachhaltigen Materialien.
Und du hast jetzt gerade auch schon den Konsum angesprochen. Würdest du sagen, das ist ein wichtiger Trend, in Anführungsstrichen, der die Architektur zu mehr Nachhaltigkeit bringen kann? Oder was siehst du da als große Themen unserer aktuellen Zeit?
Konsum und Wachstum ist eigentlich der Gegenbegriff zur Nachhaltigkeit. Das verträgt sich nicht. Mhm. Also das heißt, also die Werte unserer Wirtschaftssysteme, die vertragen sich mit Nachhaltigkeit per se nicht. Also diese Quadratur des Kreises zu vollziehen, das erleben wir jetzt in der Politik gerade, heute. Also diese Diskussion und diese Spannungsfelder. Deswegen, weil wir in einem System leben, der das einfach nicht erlaubt beziehungsweise nicht erfüllt. Und daher, Konsum ist auch ein Aspekt davon.
Ich weiß, wie schwierig das ist, das Thema Nachhaltigkeit so in den täglichen Baualltag zu verankern. Wo sind da die Herausforderungen so im alltäglichen Geschäft? Das ist eine sehr große Frage.
Ja, das
bitte
ist sehr
konkrete Beispiele.
Ja, sehr große Frage, und diese Frage hat mit Immobilienwirtschaft zu tun, nicht mit der Architektur per se, weil die Architektur muss natürlich auf die Nachhaltigkeit reagieren. Da bemühen wir uns immer jeden Tag aufs Neue und kämpfen drum. Aber die Kosten, Zeitdruck und die konservative Ausrichtung unserer Bauherren steht dem gegenüber. Also Kostendruck, vor allem heute. Und das Thema Nachhaltigkeit per se, also Energieeffizienz, neue Baumaterialien, auch ein Hang zu Innovation und zum Experiment, was unsere Auftraggeber nicht haben, denn wir können für jede nicht eingehaltene Regel der Technik haftbar gemacht werden, wir Architekten, führt dazu, dass die Nachhaltigkeit sehr schwer im Baualltag einzuführen ist. Und wir sind, RKW ist kein Boutiquebüro, also mit 3-4 Mitarbeitern und einem engagierten Bauherrn, der sich jetzt mit das zu Credo quasi gemacht hat und Leitidee, ich möchte unbedingt nachhaltig bauen, solche Auftraggeber haben wir nicht. Und wir müssen eben auf alles das, was Gesetzgebung heute gibt, müssen wir achten und müssen einhalten. Bauordnung, Regel der Technik, DIN-Normen, das alles sind veraltete Dokumente. Diese Gesetze sind alt, die sind nicht angepasst, die haben noch nichts von Kreislaufwirtschaft oder Sonstiges gehört, und wir müssen uns danach richten. Und daher ist das so schwierig, durch die Regulatorik, die es nicht gibt, so schwierig in den Alltag einzuführen.
Du sprichst jetzt allgemein von Bauherren, aber es gibt doch sicherlich auch positive Beispiele.
Ja, gibt es positive. Ich möchte hier nicht ungerecht sein. Also gibt es positive Beispiele, zumindest diejenigen, die wissen, dass der Exit, also Exit aus der Immobilie, also der Verkauf der Immobilie eben dadurch bedingt ist, dass diese Immobilie in Zukunft EU-Taxonomie konform sein muss und ESG-Kriterien erfüllen muss. Und das ist langfristige Denken. Das heißt, ich plane, baue, verkaufe. Das ist sozusagen das Geschäft. Allerdings, der kurzfristige Ziel ist natürlich, so wenig, so niedrige Baukosten wie möglich heute zu erzielen. Und da ist dieses Spannungsfeld. Das heißt, wenn ich heute nachhaltig baue, und zwar nachhaltig im Sinne des Lebenszyklus des Gebäudes, dann muss ich höhere Investitionen fahren.
Mhm. Lebenszyklus des Gebäudes ist ein gutes Stichwort, weil ihr setzt ja auch viel auf den Bestand und die Wiederverwertung von Materialien. Kannst du auch da ein Beispiel nennen, wo das vielleicht besonders gut geklappt hat?
Kann ich nicht, nein.
Okay.
Weil Wiederverwendung der Materialien ist natürlich ein beflügeltes politisches Ziel. Da bin ich völlig dafür. Aber die Wiederverwendung der Baumaterialien erfordert auch, dass die Firmen, ausführende Firmen, die Gewährleistung dafür übernehmen. Das heißt, wenn ich ein Schikofenster habe, zweifach verglast, und ich muss nach neuem NF bauen, muss dreifach verglast sein, dann wird das Fenster nicht wieder eingebaut. Und da muss man sich das einfach wirklich immer vom Objekt zu Objekt anschauen. Eine Zulassung eines nachhaltigen Baustoffs oder Bauelement dauert in Deutschland 3 Jahre. Allein von der Zulassung muss man sich vorstellen, dass ein Baustoff, der vor 3 Jahren erfunden wurde, was CO2-arm ist, wird heute erst auf dem Markt zugelassen. Die Prozesse sind so langsam. Die Zulassungen sind so langsam und die Regulatorik ist im Grunde nicht angepasst. Insofern die Praxis, weil du hast gefragt, Nathalie, ne? Praxis und Theorie. Also die Theorie wir wissen alles, was wir müssen und wir brennen dafür. Mhm. Das ist unser Leben, aber wir können es nicht.
Was wäre denn dein Vorschlag, wenn du jetzt in der Politik wärst und etwas ändern könntest, wie würdest du es verändern?
Das ist eine gute Frage, weil das bringt uns alle um im Grunde. Und zwar, da sind die Zahlen der Menschen, die uns versuchen zu steuern. In der Politik, in der Bauwirtschaft, in allen möglichen Disziplinen. Also wir haben 760 Abgeordnete im Europaparlament und 8000 Beschäftigte. Und wir haben auf der Eurolex, das ist so ein Portal, wo alle europäische Dokumente, die Gesetze und so weiter liegen, 1,5 Millionen Dokumente. Wir haben 760 Abgeordnete in Deutschland im Bundestag und 6000 Beschäftigte. Und in den Bundesländern haben wir 1500 Abgeordnete und 20.000 Bauvorschriften heute. Also alle diese Menschen, die ich jetzt gerade zitiert habe, sind damit beschäftigt, neue Gesetze zu schreiben. Das ist dessen Daseinsberechtigung. Das heißt, uns zu regulieren und zu sagen, wie wir was wie zu machen haben. Jeder Strich auf dem Bildschirm ist sozusagen vorgeschrieben. Ich meine, da frage ich euch, ne? Das ist, wäre mein Wunsch und frage ich euch auch, wie kann man das regeln? Also mein Wunsch wäre, das Ganze zu halbieren und entsprechend uns machen zu lassen, denn die Architekten sind kreativer und unsere Kreativität wird total beschnitten. Total.
Ja, wir hatten vorher Uli Jansen im Podcast, die gesagt hat, wir müssen alle Gesetze erstmal abschaffen, alle Bauvorschriften und dann machen wir leeren Tisch und dann können wir nochmal neu anfangen.
Bin ich sofort dabei.
Wir haben schon gerade über die Diskrepanz von Wunsch und Realität gesprochen. Lass uns mal über die Diskrepanz von Lehre und Büro sprechen. Du unterrichtest seit 20 Jahren an der International Real Estate Business School. Wie hat sich die Lehre in Bezug auf nachhaltiges Bauen entwickelt?
Also positiv. Ich finde, die Lehre hat sich positiv entwickelt, weil alle diese Wünsche und alle diese Ziele, worüber wir gesprochen haben, die werden in die Lehre übertragen. Also auch an den Unis, weiß ich von unseren Auszubildenden und unseren jungen Mitarbeitern, wird also sehr viel Zeit gewidmet in Richtung Kreislaufwirtschaft, energieeffizientes Bauen, Klimaneutralität, über diesen Begriff müsste man sprechen. Und alle diese Ziele werden definiert im Studium und alle die Master- und Bachelor-Projekte werden darauf aufgebaut und das ist ein Bestandteil der Lehre und der Klausuren und Examina. Aber wie fühlt sich so ein junger Mensch, der in so ein Büro kommt, so ein großes Büro wie meins, RKW, und kann das alles nicht umsetzen? Das ist natürlich ein Spagat und eine Schwierigkeit für eine junge Architektin, die dafür brennt und die beispielsweise im Grunde an dem Bildschirm eine WDVS-Fassade zeichnen muss. Mhm. Wo man sie gelehrt hat über sortenreine Planung, also Schraubverbindungen und lösbare Verbindungen und die Gebäude werden heute zusammengeklebt. Im Grunde ist das verursacht Frust und Resignation. Und daher ist das natürlich ganz wichtig, dass wir so schnell wie möglich diese Inhalte über die Gesetzgebung herbeiführen, weil ansonsten ist jedes Projekt Zulassung im Einzelfall. Das heißt, ich muss mit dem Bauherrn eine Vereinbarung treffen, dass ich außerhalb der Normen baue und plane. Und ich muss mit der ausführenden Firma und mit der Genehmigungsbehörde Vereinbarungen treffen, dass ich das so planen darf, wie ich das geplant habe. Also mit anderen Worten, es ist ein schwieriger Weg und die jungen Leute, die verlieren wir in unserer Branche. Das ist nachweisbar, das kann man nachweisen. Ja, ich denke, die Architekten sind Generalisten. Also ich kenne Goldschmiede, die Architekten sind. Ich kenne Grafiker die machen Visualisierungen oder Zeichnungen für andere Büros oder Computergrafiken. Also wir können vieles machen nach unserem Studium. Und du, Nathalie, du bist ja gerade die Königin der Kommunikation. Ja, siehst du. Und deswegen, wir können vieles machen nach dem Studium. Das ist ein tolles Studium. Aber eben, wenn man nicht die Lebensziele erfüllen kann in einem Architekturbüro, das ist hart.
Mhm. Ich weiß halt selber, wie es ist in einem großen Büro, habe auch davor in kleineren Büros gearbeitet. Ist da ein Unterschied, denkst du, was Bauherrenschaft angeht oder Agilität, was Nachhaltigkeitsziele angeht, oder stehen wir alle vor den gleichen Herausforderungen?
Ich weiß von anderen Kollegen aus den, was weiß ich, das sind keine kleineren Büros, das sind wirklich ganz tolle, kreative Büros, die auch den Anspruch haben und an Nachhaltigkeit und an Design. Und da kommen eben Bauherren zu diesen Büros, die das ja auch irgendwo mittragen, die auch diesen Anspruch haben. Wir machen sehr viele VGV-Verfahren, die öffentliche Hand, für die öffentliche Hand, die natürlich ja auch vorwiegend auf das Budget achten muss. Da sind die entsprechenden Fördergelder, die nicht irgendwo flexibel sind, sondern da ist eine Summe und die muss eingehalten werden. Und die öffentliche Hand muss natürlich auch darauf achten, dass die ganzen Bauwerke entsprechend der Gesetzgebung heute geplant werden. Also die haben auch keinen Bewegungsspielraum, wo man dann sagt, okay, wir bauen außerhalb der Norm.
Okay, also das sind Punkte, wo ihr nicht weiterkommt, weil es gesetzliche Vorgaben gibt. Aber ein Punkt, um jetzt die Brücke zu einem anderen Thema zu schlagen, wo man was machen kann, ist das Thema Diversity. Ist auch wieder ein harter Cut. Aber da ist RKW ja ziemlich weit oder denkt in die Zukunft. Warum ist es dir so wichtig, Frauen zu fördern und was macht ihr da konkret?
Da ich ja schon sehr lange in diesem Büro bin, als einzige Frau in der Gesellschafterrunde, weiß, womit man sich, was für dicke Bretter man bohren muss, im Grunde, um solche Projekte oder ähnliche Projekte ins Leben zu rufen. Aber wir haben das Thema gemeinsam begonnen, lieber Nathalie. Da bist du ja auch mit Urheberin dieser Idee und flammende sozusagen Unterstützerin gewesen. Und deswegen haben wir das auch geschafft. Weil wir wissen, dass 80% der Absolventen der Architekturstudium in Deutschland sind Frauen. Und letztendlich in Zukunft werden Architekturbüros, das Geschäftsmodell Architekturbüro, nur mit Frauen betrieben. Weil offensichtlich haben unsere männlichen Kollegen die Interesse an diesem Studium verloren. Und da sind eben nur Frauen. Und deswegen, wir müssen die Zukunft so gestalten, dass so ein großes Architekturbüro mit vorwiegend Frauen geführt werden muss und kann. Und das heißt Teilzeitarbeit, das heißt Jobsharing, Kinderbetreuung, alle diese Dinge, die Frauen benötigen, um gut arbeiten zu können. Da muss der Hintergrund passen. Und das versuchen wir auch dort zu diskutieren in der Gruppe von Female Empowerment.
Du hast jetzt gerade von reinen Frauenbüros, ich sage das mal so hart, gesprochen. Wie würdest du denn andersrum sagen, verändert Vielfalt, also nicht nur Frauen, nicht nur Männer, sondern eben Vielfalt, die Arbeitsweise und vor allem dann auch die Ergebnisse in der Architektur?
Vielfalt auf Augenhöhe finde ich sehr konstruktiv und sehr, also wünschenswert auf Augenhöhe. Das heißt eben ohne Diktat des Denkens. Frauen denken anders, planen anders, aus meiner Sicht, vor allem Städtebau. Und da muss man eben die Balance finden im Dialog mit den männlichen Kollegen, die natürlich auch sich immer mehr anpassen. Also man kann nur sagen, es gibt von beiden Seiten einen Ruck zu gemeinsamer Zielfindung. Und ich bin sehr froh, dass wir das im Büro gestartet haben und dass wir jungen Kolleginnen den Mut zusprechen, zum Beispiel in den Trainings. Ne? Das heißt, die Trainings sind so aufgebaut, dass eine Projektleiterin bei uns, die jetzt, sage ich mal, 30 Jahre alt ist, die in einem Gremium von 20 Männern eine Planungsbesprechung auftritt und muss das Projekt oder gerade mal Planungsstand vorstellen. Und jetzt geht es darum, dass diese junge Frauen souverän sicher und entsprechend inhaltsvoll eben auftreten und sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, was sehr oft der Fall ist, weil die Versuche gibt es ja, dass man unterbricht und irgendwo dazwischen redet und irgendwie das Gegenteil behauptet in den Planungsbesprechungen. Das ist wirklich Spießrutenlaufen. Also eine Frau muss einfach das können und das kann gelernt sein und das machen wir jetzt gerade.
Wie war das bei dir selber? Du sprichst da sicherlich auch aus Erfahrung. Learning by doing oder hattest du da irgendwie, wie hast du das gemacht?
Ich hatte einen Mentor bei mir, mein früherer Chef, Herr Kellermann, der hat gesagt, so, und jetzt machen Sie das und Sie gehen dahin und Sie machen das. Also sozusagen hat mich ins kalte Wasser geschmissen als junge Architektin. Und dann, als ich mich dann irgendwann mal beschwert habe, habe gesagt, dass die hören nicht auf mich oder so, weil ich habe ja auch noch die Muttersprache, also ich hatte ja noch sprachliche Probleme, ne? Nicht nur also sprachliche Probleme. Da hat er gesagt, stellen Sie sich nicht so an, Sie machen das schon, reden Sie, lassen Sie sich nicht unterbrechen, reden Sie in einem durch und beantworten Sie nur konkrete Fragen. So.
Sehr gut.
Ja. Okay, also das vielleicht auch schon mal als Tipp dann an der Stelle für unsere Zuhörerinnen. Wir machen nochmal einen härteren Themenschwenk. Ich greife mal das Stichwort Anpassung auf und zwar Veränderungen. Auch unsere Innenstädte stehen vor enormen Veränderungen. Was sind da aus deiner Sicht die größten Herausforderungen bei der Transformation zum Beispiel von Warenhäusern und Handelsimmobilien?
Geschichte der Warenhäuser ist normale Geschichte des Handels per se, weil wir haben das Thema Tante-Emma-Laden und Einkaufsstraßen, da kamen die Warenhäuser, da kamen die Shoppingcenter, da kam Onlinehandel. Also dieser Wandel im Handel ist ja eigentlich geschichtlich gesehen normal. Das ist ja nichts irgendwie Neues. Allerdings sind die Leerstände tatsächlich für die Innenstädte schon sehr. Also die Innenstädte werden durch die Leerstände beeinträchtigt. Das Problem ist bei Warenhäusern, dass die sind überbewertet in den Büchern. Das heißt, dass die nicht gehandelt werden können für den tatsächlichen Preis. Es sei denn, die sind in der Insolvenz, wo man Immobilie rauskaufen kann und mit dem Insolvenzverwalter sprechen kann, wo nicht die Vervielfältigung der Miete eigentlich den Preis diktiert. Mhm. Und wir Architekten haben da Visionen, Mischnutzung, Büro und Gastronomie und alles Mögliche, auch Schulen, Labore. Das ist alles natürlich das, was man in die Warenhäuser unterbringen kann und ganz tolle Projekte daraus machen kann. Ganz tolle Projekte, aber es rechnet sich nicht. Das heißt, die Miete, die diese Nutzer im Grunde zahlen müssen, und wir wissen, dass Warenhäuser so um die 30 Euro sogar bezahlt haben, diese Miete ist einfach dann zu niedrig für die Investoren, die jetzt praktisch das Ganze kaufen müssen, umbauen müssen und in Betrieb nehmen müssen und haben noch Auflagen der Nachhaltigkeit, das kommt noch hinzu. Insofern ist dieser Prozess durch die fehlende Wirtschaftlichkeit und nicht durch Unlust, fehlende Wirtschaftlichkeit, diese Projekte und fehlende Mieter auch, die nicht so auf der Straße Schlange stehen. Ne? Also die Mieter stehen da nicht vom einen Warenhaus und sagen, ich möchte unbedingt da rein. Das ist auch nicht der Fall, die muss man suchen. Alles das spielt eine Rolle und deswegen sind diese Prozesse so langsam. Aber wir haben viele Warenhäuser auf unseren Tischen jetzt im Moment, viele Objekte, die wir versuchen neu zu denken.
Gibt es da Projekte, von denen du sprechen kannst?
Nein.
Schade, da wären wir natürlich okay. Neugierig gewesen.
Doch, vielleicht eins. Also das ist ja schon eröffnet im Grunde. Das ist Karstadt Leipzig. Mhm. Also das alte denkmalsgeschützte Haus, was wir mit einem Schweizer Investor umgebaut haben, haben Lichthöfe reingeschnitten und haben Handel in Untergeschoss, Erdgeschoss und teilweise erstes Obergeschoss gepackt und dann ab ersten Obergeschoss bis zum fünften Obergeschoss gibt es Büronutzung für verschiedene Nutzer. Also das ist jetzt ein Umbau, der vollzogen ist und der auch vor Ort, kann man sich vor Ort anschauen.
Mhm. Ein Projekt, wozu du uns vielleicht hoffentlich mehr verraten darfst, ist noch die Oper in Düsseldorf. Was würdest du denn sagen, welche Chancen bietet dieses Projekt für die Innenstadt?
Die Oper in Düsseldorf ist ein Leuchtturmprojekt für Düsseldorf, wird ein Leuchtturm, ein nächstes Leuchtturmprojekt, weil Düsseldorf hat wirklich viele Leuchtturmprojekte. Das ist Köbogen 1, Köbogen 2, da gibt Rheinufertunnel. Das sind wirklich tolle Projekte und alle Städte gucken, sagt die Frau Zuschke immer, also alle schauen mich neidisch an und in den Gremien, wo sich die Stadtväter oder Bürgermeister oder Planungsdezernenten treffen und schwärmen von Düsseldorf, vor allem von den Budgets, die jetzt da zur Verfügung stehen, weil Düsseldorf ist reich. Insofern ist viel möglich. Und jetzt ist eben zu dem Thema gekommen und deswegen, weil man lange gewartet hat, und das ist manchmal gut, dass man lange Zeit wartet, dass der Banker insolvent gegangen ist und man konnte das Grundstück am Wehrhahn aus der Insolvenz herauskaufen. Und das hat natürlich die Stadt sofort gemacht, sich diese Chance nicht entgehen lassen. Und jetzt wird an dieser Stelle, an der Tonhallenstraße, wo früher eine Tonhalle stand, wird jetzt die Oper konzipiert. Läuft gerade ein Wettbewerb. Und einziger Nachteil vielleicht, oder nicht Nachteil, sondern eine Ergänzung zu dieser Frage ist das Thema, dass neben der Oper haben wir ein leerstehendes Karstadthaus, der nicht in dieses Grundstück reingehört. Das heißt, mit anderen Worten, man müsste eine städtebauliche Machbarkeitsstudie über beide Objekte machen. Die Oper am Wehrhahn und daneben das Karstadthaus, Schadowstraße. Das Ganze müsste gemeinsam untersucht werden, damit man da eine gute städtebauliche Entwicklung macht oder möglich ist.
Okay. Macht ihr mit bei dem Wettbewerb?
Ja.
Okay.
Wir sind gespannt. Wo du gerade bei der städtebaulichen Entwicklung warst. Jetzt haben wir von Düsseldorf gesprochen, natürlich eine größere Stadt. Meinst du, kleinere Städte oder auch Mittelstädte können von Konzepten profitieren, die eben für in der Regel Metropolen entwickelt werden?
Das glaube ich nicht. Zumindest nicht in dem Umfang, wie es nötig wäre. Ich glaube, dass dieser Trend, dass die Großstädte immer größer werden und Klein- und Mittelstädte immer kleiner werden, ist ungebrochen. Und ich wüsste jetzt nicht, was man dagegen tun kann. Ich glaube schon, dass das alles mit Jobs zusammenhängt, weil man eben auf dem Lande keine Jobs findet. Und das wird noch schlimmer, wenn alle diese Arbeitsplätze in den Industriestandorten jetzt wegbrechen. Da wird auch ein Rückzug aus diesen Mittelstädten bedeuten. Und daher muss man einfach politisch an der Stärkung der Infrastruktur arbeiten und an den wirtschaftlichen Struktur der Klein- und Mittelstädte, um die einfach wieder zum Leben zu erwecken. Die Satellitenstädte, also die in unmittelbarer Nähe der Großstädte sich befinden, die profitieren davon, weil da könnte man pendeln, mit ÖPNV pendeln und in der Stadt arbeiten und, was weiß ich, in Karst oder Monheim wohnen und in Düsseldorf arbeiten. Und das ist schon ein Vorteil. Aber so ganz auf dem Lande, das ist schwierig.
Du bist eine absolute Visionärin. Ich glaube, das haben die Zuhörerinnen und Zuhörer merken das jetzt auch. Was treibt dich an, immer nach innovativen Lösungen zu suchen? Also du hast jetzt mal für die Zuhörer einen großen Ordner mitgebracht. Mit ganz vielen Notizen, mit lauter Dingen, die dir im Kopf rumschwirren. Ja. Mit lauter Ideen, die du einbringen möchtest. Und so arbeitest du auch. Ich weiß es ja von dem her. Ja, was ist das, was da in dir drin ist?
Du hast mir am Anfang den Zahn gezogen, weil ich habe gesagt, wir brauchen ungefähr 4 Stunden, bis 5. um das Ganze durchzuarbeiten, aber da sind 30 bis 40 Minuten. Insofern tatsächlich, ich hab viel hier mitgebracht, was noch nicht gesagt wurde, was auch noch interessant wäre. Was mich treibt, ist natürlich auch diese Umbruchzeit. Wir befinden uns gerade in so einem spannenden Umbruch in Architektur, Und aufgrund meines Alters würde ich das nicht alles mitnehmen können oder nicht mitmachen können. Aber das treibt mich seit vielen Jahren, eben diese Philosophie der anderen Bauweise, Stadt der Zukunft, was natürlich auch zu hinterfragen ist, weil Stadt der Zukunft ist für mich so ein Thema, aber ich muss sagen, dass wir haben ja schon in der Geschichte Gartenstadtbewegung in dem 19. Jahrhundert und da haben wir auch schon diese ganzen Inhalte der Stadt, von Stadt der Zukunft ja umgesetzt in Gartenstädten. Ne? Gartenstadt ist nach wie vor eine sehr begehrte Wohnort und da hat man die Frage gestellt, wem gehört der Boden? Das war diese genossenschaftliche Bewegung, wo man gesagt hat, wir können uns in den Städten nicht verwirklichen mit unserer Idee, weil die Grundstücke in privaten Händen liegen. Und solange das so der Fall ist, können wir die Städte nicht entwickeln. Deswegen ist Stadt der Zukunft im Grunde eine Illusion heute, weil eine Stadt oder Boden und Raum werden als Ware betrachtet. Das wird an den Meistbietenden verkauft. Und öffentlicher Raum ist ein Restraum, der im Grunde auch verödet heute aufgrund der Klimaverhältnisse. Und das sind so unausgewogene Verhältnisse, in denen man einfach, also grundsätzlich systemisch da reingehen kann. Man kann nicht eine Stadt gestalten, natürlich in Grenzen, wenn wir so viele Akteure haben, die private Interessen vertreten und nicht die Interessen der Öffentlichkeit.
Barbara, ich glaube, wir hätten noch viel zu besprechen. Wir haben es auch gerade im Vorgespräch schon angeboten. Das Angebot gilt natürlich weiterhin. Du bist herzlich nochmal zu einer zweiten Folge oder vielleicht auch zu einer unserer Live-Veranstaltungen, den Sphärraum Morgenstunden oder Perspektiven oder den anderen Formaten, herzlich eingeladen. Wir wollen zum Abschluss aber dieser Folge nochmal einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen, denn RKW feiert ja 75 Jahre Bestehen. Was sind denn deine Visionen für die Zukunft des Büros?
Ihr macht sicher eine Party, oder?
Ja, wir machen eine große Party. Ja, wir feiern, also nicht ich, sondern der RKW feiert 75 Jahre. Aber tatsächlich ist es so, dass das für uns ein ganz, ganz wichtiger Event sein wird, 25 mit Kampagne, Social Media Kampagne, Pressekampagne und alles das, was dazu gehört und mit einem großen Event und Feier. Und ich finde das Büro toll von Anfang an. Ich habe mich da ganz toll gefühlt und deswegen, weil das Büro so viele Freiräume bietet, zumindest habe ich das so gesehen, dass man einfach sich Themen widmen kann, wofür man brennt und die dann verfolgen kann. Und natürlich muss man mit den Akteuren im Büro dafür kämpfen und da muss man die dicke Bretter bohren, liebe Nathalie, ne? Das weißt du ja. Aber von der anderen Seite finde ich das gerade spannend, ne? Dass es ein Büro ist, wo man viel umsetzen kann und wo man auch ganz tolle Menschen trifft und tolle Freundschaften schließen kann. Wir werden aber in Zukunft, jetzt wenn ich in die Zukunft gucke, solche Büros nicht mehr haben, weil aufgrund der Ausrichtung der Architektur werden wir eher Netzwerke haben als Büros mit Angestellten. Weil die ganze KI-Entwicklung und alles das, was wir jetzt sehen, gerade mit DeepSec und so, diese Entwicklung zeigt uns, dass Architekturbüros mit Papier und Computer und mit Arbeitsplätzen wird es nicht mehr geben, aus meiner Sicht. Das werden Netzwerke sein, die sich für Projekt treffen mit Experten und die sich im virtuellen Raum zusammen verbinden. Wir sind ja schon virtuell unterwegs mit Branchen und Fachplaner. Und die sitzen nicht bei uns am Tisch, sondern irgendwo. Und so wird es auch für Projekte sein. Also die Projekte werden von einer Gruppe von Fachkräften, Experten entwickelt im virtuellen Raum. Und die Algorithmen werden berechnen, ob der Entwurf oder dieser Gedanke effizient ist in Energie, Nachhaltigkeit, Flächennutzung, Wassermanagement. Und alle diese Aspekte werden von Algorithmen optimiert. Und das wird die Architektur sein in der nächsten Zeit. Und wir werden dafür da sein, Gott sei Dank, und endlich nicht darüber nachzudenken, wie ein Fluchttreppenhaus aussehen muss, sondern wir können uns der Gestaltung widmen, voll und ganz, weil alles andere wird von einem Algorithmus gelöst.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir haben ganz viel angesprochen, liebe Barbara. Wir könnten ja den Ordner kopieren oder als PDF abspeichern zum Download. Nein. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du so offen mit uns gesprochen hast.
Ich habe zu danken. Das war wirklich ganz toll, euch wiederzusehen.
Sehr das schön. Freut uns sehr. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr uns zu dieser Folge etwas mitteilen möchtet oder auch einfach nur so, sei es Lob, Kritik, eure Gedanken oder wenn ihr ein Thema oder einen Gast habt, den die Immobilienwelt unbedingt hören und kennenlernen sollte, dann schreibt uns gerne. Am besten erreicht ihr uns unter talk@rotonda.de oder talk@jung.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat.